Herzlich willkommen zum Gesundheitsmarkt-Podcast, dem Podcast zu Innovation, Wettbewerb und der Zukunft des Gesundheitswesens. In unserer heutigen Folge sprechen wir mit Dr. Patrick Stockebrand vom Zentrum für Europäische Politik über die Europäische Gesundheitsunion.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Gesundheitsmarkt-Podcasts. Mein Name ist Philipp Köbe und ich freue mich, dass Sie wieder eingeschaltet haben zu unserem Gespräch mit Dr. Patrick Stockebrand vom Zentrum für Europäische Politik. Wir sprechen heute über eine mögliche europäische Gesundheitsunion beziehungsweise welche gesundheitspolitischen Themen auf europäischer Ebene besser verankert und adressiert werden könnten. Patrick Stockebrand ist Wirtschaftsjurist und hat in Siegen und Litauen studiert, anschließend dann an der Universität Siegen zu öffentlichem Recht mit europäischem internationalen Bezug promoviert und war anschließend Lehrbeauftragter an der Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung und ist jetzt noch Lehrbeauftragter an der Universität Siegen. Seit 2019 leitet er den Fachbereich zu den Themen Verbraucher, Gesundheit und digitale Wirtschaft am Zentrum für europäische Politik. Das CEP ist der europäische Think Tank der Stiftung Ordnungspolitik, wo man sich mit wirtschaftlichen und rechtlichen Folgen der EU-Gesetzgebung beschäftigt, dies analysiert und Impulse gibt auch eben an die Kommission und an die entsprechenden Stakeholder in den europäischen Institutionen, um dort auch positive Nuancen zu setzen. Und jetzt freue ich mich auf das Gespräch mit Patrick Stockebrand. Herzlich willkommen im Gesundheitsmarkt-Podcast.
Ja, schönen guten Tag, Herr Köbel. Vielen Dank für die Einladung.
Welche gesundheitspolitischen Themen interessieren denn das Zentrum für europäische Politik?
Wir sind gerade dabei, zwei Vorhaben der Europäischen Union uns genauer anzuschauen. Das ist einmal die EU-Pflegestrategie, die nach der politischen Sommerpause kommen wird und vielleicht noch sozusagen ganz besonders der europäische Gesundheitsdatenraum, für den jetzt ein Kommissionsvorschlag vorliegt. Beide Dinge sind extrem wichtig, gesamtgesellschaftlich. Bei der Pflege betrifft das natürlich viele Facetten und berührt ganz unterschiedliche Rechtsbereiche. Wie gesagt, am 7. September erwarten wir hier die Pflegestrategie der Kommission. Und die EU ist hier natürlich in einem besonderen Dilemma. Ja, auf der einen Seite wird natürlich Pflege oder ist Pflege Sache der Mitgliedstaaten. Auf der anderen Seite muss die Kommission Maßnahmen vorschlagen, die diese Pflegesysteme unterstützt, ohne die Zuständigkeiten der Mitgliedstaaten zu stark in diese einzugreifen. Mhm. Beim Gesundheitsdatenraum, das ist natürlich zum Schlagwort Digitalisierung extrem wichtig. Die Kommission möchte einen Ausbau der grenzüberschreitenden Nutzung von Gesundheitsdaten. Das ist auch schon seit Jahren ein Ziel der EU. Und nun gibt es sozusagen den weiten Aufschlag eines EU-Gesundheitsdatenraumes. Und da ist ganz spannend, weil die Entwicklungen bisher alle auf freiwilliger Basis waren und jetzt mit einer Verordnung da mehr Tempo und mehr Verbindlichkeit reingebracht werden soll. Und vielleicht abschließend noch, das sind die beiden akuten Projekte und abschließend, was auch noch sehr umfangreich wird, ist eine Reform des europäischen Arzneimittelrechts, was wir aber erst ganz am Ende des Jahres, bislang am 21.12. erwarten.
Ja, das sind ja relativ große Projekte, also gerade dieser EU-Datenraum ist ja was, glaube ich, eine sehr langfristige Perspektive hat. Wie realistisch ist das denn unter den aktuellen Bedingungen oder dem aktuellen Zustand, den so die EU hergibt? Und wie würden Sie denn diesen Zustand der aktuellen europäischen Gesundheitspolitik oder der Zusammenarbeit bei Gesundheitsfragen einordnen?
Das kann man bei der Datennutzung ganz schön darstellen. Wir haben ja schon seit Jahren immer wieder den Streit der EU mit den Mitgliedstaaten über die Kompetenzen im Gesundheitssektor. Und mal stark verkürzt können wir sagen, die EU hat gewisse Kompetenzen, manche Dinge gesetzlich zu regeln. In der Regel ist sie aber für Unterstützung und Förderung der Mitgliedstaaten nur zuständig. Ja, sie kann also koordinieren, unterstützen. Und das sieht man hier bei der grenzüberschreitenden Nutzung von Daten ganz gut, denn dieser freiwillige Prozess ist ja seit Jahren angestoßen, also eine freiwillige Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten. Und das ist natürlich ein langwieriger Prozess, aber einer, der Früchte getragen hat. Es gibt ja in der Tat schon Mitgliedstaaten, die E-Rezepte grenzüberschreitend akzeptieren. Das heißt, wir werden hier, glaube ich, einen großen Push sehen, dass mehr möglich sein wird. Der Datenraum wird kommen. Es wird noch ein bisschen dauern, aber er wird kommen.
Ja, das hast du schon gesagt, im Bereich Gesundheit gibt es noch gar nicht so viele Kompetenzen. Ist es denn jetzt sinnvoll, bevor wir jetzt gleich auf die Europäische Gesundheitsunion kommen, dass noch mehr Kompetenzen auf EU-Ebene verlagert werden? Oder sollten das noch so ganz spezifische sein, wie jetzt eben dieser Datenraum?
Auch da haben wir immer gesagt, es ist keine Schwarz-Weiß-Diskussion oder alles oder gar nichts, sondern wir müssen immer schauen, was ökonomisch oder anderweitig sinnvoll ist, ganz im Geiste der Subsidiarität. Das, was sinnvoll ist oder was wir vielleicht auch nur auf EU-Ebene gemeinsam effektiv regeln können, sollten wir auf EU-Ebene regeln. Und alles andere sollte bei den Mitgliedstaaten verbleiben. Nur die Diskussion müssen wir eben führen. Was wollen wir tatsächlich gemeinsam regeln?
Ja. Dann kommen wir mal zur Europäischen Gesundheitsunion. Das ist ja ein Konzept, wo Sie ein Papier geschrieben haben beim Zentrum für Europäische Politik. Wie soll das denn genau aussehen oder warum brauchen wir das überhaupt?
Die Europäische Gesundheitsunion, das ist ein Schlagwort, das zwei Ebenen umfasst. Auf der einen Seite ist es der Oberbegriff für ein Maßnahmenpaket, das im Lichte der Corona-Pandemie erlassen wurde. Darunter sind die Stärkung der Europäischen Arzneimittelagentur EMA, die Stärkung des ECDC, die Schaffung der HERA, einer neuen Gesundheitsbehörde und. Das sind also Maßnahmen, die im Lichte der Pandemie 2020 erkannt wurden und im November 2020 als Kommissionsvorschläge veröffentlicht wurden. Das ist die eine Ebene, wenn wir über Gesundheitsunion sprechen, ganz konkret das, was tatsächlich gerade passiert. Auf der anderen Ebene ist es der Diskussionsaspekt, was wollen wir noch auf europäischer Ebene zusätzlich regeln? Welche Kompetenzen sollen gegebenenfalls noch auf EU-Ebene oder auf EU-Ebene verlagert werden? Und diese beiden Ebenen gibt es eben zu unterscheiden. Wenn wir uns die erste Ebene anschauen, geht es darum, auch wieder verkürzt gesagt, die ad hoc gefundenen Strukturen, die in der Not 2020 gefunden werden mussten, um auf die Situation reagieren zu können, diese sollten formalisiert werden und sozusagen in einem Standardverfahren überführt werden, damit wir sozusagen nicht nochmal überrascht werden oder zumindest Strukturen haben für die nächste Gesundheitskrise, die es erlaubt, koordiniert vorzugehen. Und das ist, glaube ich, sehr sinnvoll. Hier ist viel Gutes geschehen. Aber das müssen wir eben separieren von der sozusagen eher längerfristigen Frage, was ist sinnvoll auf EU-Ebene darüber hinaus noch zu regeln? Wo können wir tatsächlich sozusagen die Effizienz steigern, den Binnenmarkt stärken? Und den Standort stärkt.
Jetzt haben Sie ja drei Impulse identifiziert. Und der erste ist eine gemeinsame klinische Bewertung von Gesundheitstechnologien. Was kann man sich denn genau vorstellen oder wie soll das denn vonstatten gehen?
Der Impuls hat sich quasi erledigt, denn das zugehörige Gesetzgebungsverfahren ist abgeschlossen. Da geht es also um die gemeinsame klinische Bewertung von Arzneimitteln und Medizinprodukten. Das ist ein Dossier aus 2018, also ein Gesetzgebungsvorschlag aus 2018. Und der wurde jetzt angenommen und ab dem 12. Januar 2025 gilt diese HTA, Health Technology Assessment Verordnung. Knackpunkt war auch hier die Verbindlichkeit des Ganzen. Und da sehen Sie wieder, dass diese Problematik der Abgrenzung der Kompetenzen auf EU-Ebene. Wir glauben, dass eine europäische verbindliche HTA sinnvoll gewesen wäre, Effizienz gesteigert hätte, den Binnenmarkt gestärkt hätte. Aber die Regeln in den EU-Verträgen sehen halt nicht vor, dass die EU eine verbindliche gemeinsame klinische Bewertung erlassen kann per Gesetz. Und so kam es jetzt auch zur Kompromissformel, dass die europäische HTA, also die europäische Bewertung, in angemessener Weise in den Mitgliedstaaten berücksichtigt werden muss. Sie sehen also, hier geht man in der Regel pragmatisch vor. Ja, man sieht Potenzial dafür, etwas auf europäischer Ebene sinnvoll zu regeln, wie die HTA, wie die gemeinsame klinische Bewertung. Die Regeln lassen es derzeit nicht zu. Und so findet man eben einen Kompromiss, der zumindest in die richtige Richtung geht.
Ja, heißt das dann, dass auf EU-Ebene sowas wie digitale Gesundheitsanwendungen einheitlich zugelassen werden können?
Hier geht es bei der, Sie müssen sich vorstellen, bei der dieser Verordnung, das war ein Mammutprojekt insofern, weil sowohl der französische Senat als auch der deutsche Bundestag hier sozusagen ein Veto in Anführungszeichen eingelegt haben, gesagt haben, das geht zu weit, was die Kommission hier vorhat. Deshalb die Konsequenz daraus ist, dass der Bestand an Arzneimittel- und Medizinprodukten, die auf europäischer Ebene bewertet werden, noch klein ist und erst über viele, viele, viele Jahre leicht anwächst. Also wir denken zuerst einmal als Arzneimittel, die auf EU-Ebene zugelassen werden. Wir sind noch nicht so weit, dass wir an digitale Anwendungen und so weiter denken.
Das heißt, man würde jetzt auch das alles bei der EMA ansiedeln oder wie wird das dann zentralisiert? Gibt es da eine neue Behörde, die das dann macht? Gibt es da schon Ideen für?
Es gibt ja schon, die gemeinsame Kooperation besteht ja schon in freiwilliger Art und Weise. Da sind einige Verfahren abgeschlossen, eben auf freiwilliger Art und Weise. Die werden jetzt verstetigt. Es gibt dort verschiedene Gremien, die neu eingerichtet werden, Koordinierungsgruppen und so weiter. Das ist also jetzt nicht zentral an einer Behörde angelegt. Die Mitgliedstaaten haben da noch ein sehr großen Anteil an der Koordinierung.
Ich hoffe, dass nicht das BfArM oder so, jetzt ein bisschen ketzerisch gesagt, als Vorbild dient, weil das ist ja sehr bürokratisch, sehr papierlastig, das Ganze. Und so ein modernes Zulassungsverfahren, das jetzt geschaffen wird, sollte ja möglichst schlank und digital sein. Und letztens gab es ja einen Medienbericht, dass die DIGAs teilweise erhebliche Sicherheitslücken haben, die offensichtlich beim BfArM nicht aufgefallen sind. Da gibt es ja anscheinend auch eine kleine Lücke bei der Digitalkompetenz.
Wir müssen hier nur unterscheiden, auch hier wieder, Zulassung und klinische Bewertung sind zwei verschiedene Bereiche. Und hier geht es bei dieser Verordnung geht es wirklich nur um die klinische Bewertung, also den Nutzen, den relativen Nutzen, die relative Wirksamkeit, die relative Sicherheit des Arzneimittels, nicht um die eigentliche Zulassung.
Das zweite Thema, der zweite Impuls, sind grenzüberschreitende elektronische Gesundheitsdienste. Wie sollen diese denn ausgestaltet werden?
Genau, wir hatten es ja gerade schon mal ein bisschen angedeutet, dass mit dem Gesundheitsdatenraum hier neue Impulse gesetzt werden und Verbindlichkeit und Tempo reingebracht wird. Aufgrund der freiwilligen Zusammenarbeit in den Mitgliedstaaten gibt es schon elektronische Gesundheitsdienste. Das heißt, zum Beispiel für den Austausch von Patientenkurzakten und von E-Rezepten gibt es eine ganze Reihe von Mitgliedstaaten, die das heute jetzt schon praktizieren. Also ich habe mir die Liste ausgedruckt, dann Tschechische Republik, Malta, Portugal, Estland, Finnland, Kroatien sind die Mitgliedstaaten, die hier am häufigsten auftauchen, an dem es tatsächlich jetzt heute schon aufgrund der Dateninfrastruktur, die aufgebaut wurde und aufgrund der Standards, die gesetzt wurden, zum Beispiel eben für, wie sieht eine Patientenkurzakte aus und welche Daten brauchen wir für den Austausch, festgelegt wurden, freiwillig, aber es funktioniert, ein langer und mühsamer Weg. Und hier gilt es jetzt im nächsten Schritt, diesen Impuls weiter aufzunehmen und neben den Patienten, also erstmal die anderen Mitgliedstaaten dazu zu bewegen, auch sich daran zu beteiligen und dann das Ganze noch auszubauen. Man könnte daran denken, an dass da noch gemeinsame Standards für Laborbefunde, medizinische Bildgebung oder Krankenhausentlassungsberichte definiert werden. Und damit all dies natürlich mit Zustimmung des Patienten eben grenzüberschreitend ausgetauscht werden kann.
Mhm. Da geht es dann eher um die Infrastruktur, die man dafür braucht, also eben Schnittstellen und so weiter. Oder geht es dann auch um die konkrete Ausgestaltung, also wie man zum Beispiel Abrechnungsprozesse vereinfacht?
Sowohl als auch. Also die Infrastruktur, also die technische Infrastruktur ist natürlich die Grundlage dessen und der sichere Austausch. Und hier ist es zum Beispiel ganz spannend, dass direkt mitgedacht wird, dass sozusagen beim Senden, dass die Daten auch noch übersetzt werden können. Also damit sozusagen die Patientenkurzakte in der Landessprache dann zur Verfügung ist, des Arztes, der mich untersucht. Ja? Insofern geht es einmal um die technische Infrastruktur, die Sicherheit, Cybersecurity und so weiter sind die Stichworte. Das Setzen von Standards, wie sieht das Ganze aus, welche Daten werden übertragen und welche Standards, gerade beim Übersetzungsprozess brauchen wir ja ganz klare Definitionen und Standards. Und darüber hinaus ist halt die weitere Verwertung wieder Sache der Mitgliedstaaten. Es geht also sozusagen um den Prozess, wie ich das eine vom Land A in Land B bekomme.
Das heißt, wenn ich im Grenzgebiet Saarbrücken wohne und in Frankreich arbeite oder Franzosen in Deutschland arbeiten, dass man dann Daten aus der elektronischen Patientenakte für beide Länder transferieren kann und das dann auch mehr oder weniger automatisch übersetzt wird und dann für beide Ärzte zugänglich ist, in welcher Weise.
Genau, das ist die Idee dahinter, dass Sie also Ihre E-Akte wirklich grenzüberschreitend mitnehmen können, dass Sie Ihr Rezept grenzüberschreitend einlösen können. Und das finde ich also einen ganz konkreten Nutzen für jeden, der sozusagen innerhalb Europas sich bewegt.
Mhm. Ist das dann überhaupt eine Vorgabe, die die EU machen kann? Oder ist das dann nicht eigentlich eher was die entsprechenden Anbieter der EPA machen müssten? Also wenn ich jetzt beispielsweise als Krankenversicherung meinen Versicherten eine EPA anbiete, dass ich dann eigentlich ja dieses Tool direkt einbauen würde, weil das ja einfach einen Nutzen hat und das ja auch ein Mehrwert ist für meine Versicherten, brauche ich dann diesen Impuls von der EU oder wäre das einfach schlau, das auch so zu machen?
Auch hier wieder, Sie sehen sozusagen den Pragmatismus, der auf europäischer Ebene im Gesundheitsbereich angelegt wird. Natürlich kann die EU das nicht festlegen. Das wäre in Anführungszeichen das Einfachste. Ja? Aber dazu hat sie nicht die Kompetenz. Das wollen die meisten wahrscheinlich auch nicht. Und hier geht es wirklich sozusagen um das typische Standardsetzen, ja, sozusagen Vergleichbarkeit, Interoperabilität schaffen, und zwar praktisch, faktisch, und das finanziell zu unterstützen. Das darf die Europäische Union ja alles in diesem freiwilligen Prozess. Sie darf nicht das für die Mitgliedstaaten festlegen. Da ist deren Kompetenz nicht zu beschneiden, aber sie darf natürlich koordinieren und versuchen, die Mitgliedstaaten dazu zu bewegen, gemeinsame Standards zu akzeptieren und auch dann zu implementieren. Nur das ist dann wieder Sache der Mitgliedstaaten.
Wenn man jetzt noch einen Schritt weiter denkt, also es geht ja auch um elektronische Gesundheitsdienste, also wäre es dann zum Beispiel auch möglich, wenn ich in Deutschland keinen Arzttermin bekomme bei einem Spezialisten, aber ich spreche halt auch Französisch und oder welche Sprache auch immer und kann dann zum Beispiel eine telemedizinische Leistung in Frankreich wahrnehmen, dass es dann auch quasi vereinfacht möglich ist und dass dann auch abrechnungstechnisch besser funktioniert, dass man quasi, ich kenne den Prozess ehrlich gesagt überhaupt nicht, wie das heute ist, wenn man im Ausland, im EU-Ausland zum Arzt geht, da ist man ja mitversichert, wie dann die Abrechnung erfolgt, dass das alles auch irgendwie harmonisiert wird, dass ich, wenn ich elektronische Dienste im Ausland wahrnehme, diese dann auch mit meiner deutschen Krankenversicherung, wo ich versichert bin, abgerechnet werden kann.
Stark verkürzt, unter den jetzigen EU-Verträgen wird das nicht möglich sein. Ja, also wir können nicht sozusagen ein Gesetz auf EU-Ebene schaffen, die diese ganzen Aspekte, die Sie genannt haben, einmal sauber definiert und regelt. Bei der, Sie können Dienstleistungen im europäischen Ausland in Anspruch nehmen. Ja, dafür gibt es wieder eigene Verordnungen, die das regeln. Da wird dann unterschieden zwischen, ob es sozusagen eine planbare OP ist oder ob es akut ist. Also wenn Sie sozusagen einen Autounfall haben, ist das anderes, als wenn Sie eine planbare OP am Knie oder sowas durchführen lassen wollen. Und abrechnungstechnisch ist das alles wieder Sache der Mitgliedstaaten. Deshalb haben wir immer hier eine extrem schwere Gemengelage, weiterzukommen, voranzukommen, da sozusagen einen echten Nutzen zu schaffen.
Ja. Ja, ich hätte mich auch ein bisschen gewundert, weil die Systeme ja so unterschiedlich sind und gerade die Gesundheitssysteme sind ja extrem komplex in jedem einzelnen Land und so unterschiedlich, dass man eigentlich eine Harmonisierung von diesen ganzen Prozessen fast gar nicht möglich wäre. Das hätte mich gewundert, wenn das so einfach gehen würde.
Genau, dann hätte die Kommission das bestimmt schon angeregt. Aber in der Tat ist es so, und das ist ja auch das, was wir anfangs gesagt hatten, wir wollten ja einen differenzierten Blick. Wir wollen schauen, was ist sinnvoll unter dem bestehenden Vertragswerk, was kann in Zukunft sinnvoll sein, aber eine Vollharmonisierung, wie wir es in anderen Bereichen kennen, ist hier nicht möglich.
Ja, stecken denn jetzt durch diesen zweiten Impuls, durch die Nutzung des elektronischen Gesundheitsdienstes grenzüberschreitend, stecken da jetzt auch noch Effizienzreserven drin? Also gibt es da noch Synergien? Was macht das denn alles besser, außer dass es jetzt Nutzen hat für die Patienten oder für die Versicherten?
Also die größten Potenziale sehe ich natürlich beim europäischen Datenraum für die Forschung. Ja, wenn wir es schaffen, Gesundheitsdaten auf sichere, anonyme Weise so zusammenzuführen, dass wir einen Datenbestand haben, den wir tatsächlich einen Datenschatz haben, den wir in Europa auch heben können, wird es uns sicherlich helfen, im internationalen Wettbewerb zu bestehen. Das heißt, die Forschung wird mit dem Gesundheitsdatenraum sehr profitieren. Gleichzeitig müssen die Aspekte Cybersicherheit, Anonymität, Pseudonymität und so weiter gewahrt werden. Das sind alles viele wichtige technische Fragen, aber da sehe ich Potenzial. Und darüber hinaus, meiner persönlichen Meinung nach, ist gerade dieser Austausch von Patientenakten, E-Rezepten ein ganz konkreter Vorteil eines jeden Einzelnen, der unterwegs ist, ja, der sozusagen eine Gewissheit mitnehmen kann, dass wenn er im europäischen Ausland unterwegs ist, dass dort zum Beispiel sofort erkannt wird, dass er allergisch ist gegen XYZ im Notfall. Ja? Und das empfinde ich persönlich jedenfalls als starken Nutzen. Und dabei haben wir noch gar nicht sozusagen über die ganz großen Themen gesprochen, die uns aber sozusagen nicht nur im gesundheitspolitischen Bereich beschäftigen, sondern überall, zum Beispiel KI, Einsatz von KI und Regulierung von KI. Auch da gibt es, da könnten wir sozusagen noch 2-3 Podcasts wahrscheinlich füllen mit. Denken Sie nur an Hautscreening durch KI-Software und so weiter. Da gibt es also noch viel Potenzial zu heben im digitalen Bereich.
In diesem Datenraum sollen dann diese Routinedaten von den Krankenkassen und diese ganzen Routinedaten, die von den Kliniken produziert werden, das ist ja hier in Deutschland alles super standardisiert mit Paragraph 21 Datensatz in den Kliniken und dann eben diesen Daten, die Krankenkassen haben. Gibt es im Ausland auch vergleichbare Datensätze, sodass man das irgendwie auch auf dieser Plattform dann sinnvoll bündeln kann und dann überhaupt vergleichbare Daten vorliegen, oder muss das alles erst noch entwickelt werden?
Letzteres. Es muss alles entwickelt werden. Wir haben in der Corona-Pandemie gesehen, dass wir leider keine standardisierten, strukturierten Datensätze haben, die wir einfach abrufen können aus den Mitgliedstaaten. Das musste auch in einem nicht langwierigen, aber unter Hochdruck entwickelten Prozess definiert werden, damit wir, oder das ECDC in dem Fall, also die Seuchenbekämpfungsbehörde auf europäischer Ebene, sage ich mal, zum Beispiel diese Karte kreieren konnte, wie die Fälle und Inzidenzen sind. Dafür brauchen sie gemeinsame Standards bzw. Definitionen. Das lag alles nicht vor. Und das liegt auch hier noch nicht vor. Also es ist noch ein Mammutprojekt, dieser Datenraum. Der wird nicht morgen kommen, der wird auch morgen noch nicht funktionieren. Aber ich glaube, strategisch ist der extrem wichtig, damit wir uns eben im internationalen Wettbewerb behaupten können, tatsächlich.
Ja. Ja, es gab schon tatsächlich zwei Podcasts zu diesem Thema Datenplattform und Nutzung von Gesundheitsdaten. Das gibt ja auch viele große Unternehmen, die daran beteiligt sind. Jetzt ist ja für mich, sag mal, als Gesundheitsökonom die große Frage, wie wird man das eigentlich organisieren? Wird das eher so auf staatlicher Seite passieren? Wird das privatwirtschaftlich passieren oder betrieben? Oder wird das irgendwie so ein Mix sein? Und wie werden dann so die Interessen sein und was, wer nimmt dann Einfluss am meisten darauf? Also ist es dann alles profitorientiert oder ist das alles, hat das eher so einen Gemeinnützigkeitsgedanken? Weil Forschung würde man ja jetzt sagen, die europäischen Mitgliedstaaten entscheiden sich dafür, diesen Datenraum zu schaffen, um neue Forschungsergebnisse zu erzielen. Aber auf der anderen Seite wird man das ja alles betreiben müssen mit vielen Kooperationspartnern, und, man braucht da unfassbar viel Cloud-Leistung, man braucht unfassbar viel technisches Know-how, das hat ja nicht die Kommission.
Richtig, genau. Das weiß die Kommission auch. Also in dem bisherigen Kommissionsvorschlag sieht es ungefähr so aus. Es wird zwei Netze geben oder zwei Dateninfrastrukturen. Einmal eine Infrastruktur für die primäre Nutzung, also für die Gesundheitsversorgung des Einzelnen, wenn ich also mit meiner E-Patientenakte nach Frankreich gehe. Dafür gibt es soll es ein Netz geben, das gibt es ja schon. Wir hatten vorhin kurz die Beispiele Kroatien, Tschechische Republik und so weiter genannt, die dieses Netz untereinander schon aufgebaut haben. Und dann sollte es ein zweites Netz geben für die Sekundärnutzung, also für die Forschung, aber explizit zum Beispiel hier auch für die Politikgestaltung und Regulierung. Das heißt, die Daten, die da national gesammelt werden, sollen dann durch Datenbehörden der Mitgliedstaaten dann in einem sicheren Datenraum, wir müssen uns nochmal genau anschauen, wie das technisch umgesetzt werden soll, zur Verfügung gestellt werden. Pseudonymisiert, anonymisiert natürlich. Aber auch hier wird es so sein, es wird also nicht sozusagen die EMA oder wer auch immer, wird sozusagen nicht eine Datenbank kreieren, sondern es bleibt bei einem sozusagen IT-bedingten Austausch, der dann zu einem Raum führt, in dem man gewisse Datensätze mit Forschern, aber auch anderen Unternehmen und so weiter teilt.
Ja. Ja, ist auf jeden Fall sehr spannend und ich bin da eigentlich ein bisschen optimistisch, dass wir mit diesem Datenraum, wenn er denn in den nächsten, sag mal, 3 bis 5 Jahren realisierbar ist, dass wir damit natürlich auch ein bisschen Vorsprung bekommen wieder gegenüber den Digitalkonzernen aus den USA, vielleicht auch aus China, die natürlich auch über ihre Devices eher ganz viele Daten sammeln über die Betriebssysteme und wir uns natürlich schon fragen müssen jetzt, haben die nicht einfach so einen krassen Vorsprung gegenüber europäischen Unternehmen, aber auch insgesamt, also kann man diesen Vorsprung überhaupt noch aufholen mit so einem Datenraum? Ich habe ja das Gefühl, man bremst durch Regulierung diese Digitalkonzerne alle ein bisschen aus mit extrem strenger Datenschutzauslegung. Auch gerade bei Gesundheitssachen sind Leute ja noch ein bisschen sensibler. Aber die Frage ist natürlich, schaffen wir es? Und wie sieht dieser Zeithorizont aus, den wir jetzt haben und den wir jetzt nutzen müssen, um diesen Datenraum aufzubauen? Wie ist da Ihre persönliche Meinung zu?
Ich habe auch ein grundsätzlich eher positives Gefühl, ja, wie Sie das anfangs auch gesagt haben. Ich glaube, dass wir hier eine Chance haben, aufzuholen. Sie haben es völlig richtig gesagt. Wir versuchen sozusagen in Anführungszeichen einen dritten Weg zu finden, zwischen sozusagen absoluter Privatisierung von Daten und absoluter Verstaatlichung von Daten. Es ist ein ambitioniertes Projekt, wie die EU stets in der Regel ambitionierte Projekte angeht. Aber ich glaube, es ist dringend notwendig und der politische Wille erscheint mir in ganz Europa so zu sein, dass das auch kommen kann und dass jeder verstanden hat, dass in diesem Bereich zum Beispiel wir nur gemeinsam tatsächlich Bestand haben können.
Ja, gut, der dritte Impuls ist die Bekämpfung zukünftiger Pandemien. Wie würden Sie die bisherige Pandemiepolitik oder das Pandemiemanagement auf EU-Ebene bilanzieren?
Wir hatten es ja teilweise auch zu Beginn angesprochen schon. Wenn ich es stark verkürze, würde ich sagen, meines Erachtens hat die EU getan, was sie rechtlich tun konnte. Es wurden ad hoc Strukturen geschaffen, um praktische Probleme zu lösen. Sie denken da an einseitige Grenzschließung von Mitgliedstaaten und so weiter, aber auch die gemeinsame Definition, was ist überhaupt sozusagen ein Infektionsfall und dergleichen. Und ich glaube sozusagen, oder vorab gesagt, die EU hat meines Erachtens hier Handlungsfähigkeit gezeigt. Wenn wir uns zurückerinnern an Anfang 2020 gab es viel Kritik, warum die EU denn nicht mehr tun würde in dieser Krisensituation. Es wurde sogar teilweise davon gesprochen, dass das sozusagen ein ganz, ganz kritischer Moment im Zusammenhalt der Europäischen Union ist. Und insgesamt haben wir aber gesehen, dass in den Bereichen tatsächlich auch Dinge umgesetzt werden. Wir denken an das EU-weite digitale Zertifikat, also die Aufbau der Struktur, die Definition. Das ist auch wieder alles nur freiwillig passiert, weil die EU das nicht sozusagen per Verordnung festlegen konnte. Aber man hat gesehen, die Mitgliedstaaten oder die Strukturen sind so, dass die Mitgliedstaaten es tatsächlich gemeinsam auch umsetzen können, wenn der politische Wille da ist. Und nun hat die EU jetzt nicht und die Kommission sicherlich nicht alles richtig gemacht in dieser Pandemie. Aber wir haben gesehen, dass gerade bei Pandemien haben wir ein hohes Koordinationserfordernis. Wir müssen uns wieder, der Virus wird nicht an einer sozusagen Grenze aufgehalten. Das wird nicht funktionieren. Wir müssen uns koordinieren und deshalb ist in diesem Punkt auch eine Zusammenarbeit auf europäischer Ebene sinnvoll. Das heißt, die Strukturen, die ad hoc geschaffen wurden, sind mit den Verordnungsvorschlägen, die ich ganz am Anfang genannt hatte, zur Stärkung der Gesundheitsunion, Stichwort Kompetenzen der EMA erweitert, Kompetenzen des ECDC, HERA und so weiter, ist das formalisiert und sozusagen jetzt mal in Gesetzestext gegossen und kann dementsprechend nicht ad hoc, sondern regulär gelebt werden und auch finanziell unterstützt werden. Und jetzt muss, und das ist, glaube ich, ein guter Stand, den wir jetzt haben, den wir jetzt sozusagen mit im praktischen Alltag oder im Krisenfall tatsächlich auch dann nutzen müssen. Wenn man sich überlegt, wo mögliche Verbesserungspotenziale dann sind zu dem Stand, sozusagen, wenn man ganz pessimistisch denkt, die nächste Krise kommt gewiss, dann würde ich sagen, wir haben von den formalen Strukturen, von den Verfahren haben wir meines Erachtens eine auf EU-Ebene unter den Verträgen eine gute, ausreichende Struktur. Wir müssen jetzt bei der ganzen Euphorie, in Anführungsstrichen, dass die EU nun sozusagen mehr koordinieren, mehr tun kann, in Anführungszeichen, nicht vergessen, dass dieses gemeinsame Vorgehen auch stets eine demokratische, vor allem parlamentarische Kontrolle braucht. Ich möchte hier nur kurz auf das Stichwort HERA eingehen. HERA ist die neue Gesundheitsbehörde der EU, die mitverantworten soll, dass im Krisenfall medizinische Güter, ja, persönliche Schutzausrüstung und so weiter in den Mitgliedstaaten, dass alle Mitgliedstaaten darauf Zugriff haben können in ähnlicher Weise und dass sozusagen no one is left behind. Ja? Und hier, das ist alles gut. Aber man mag sich eben vorstellen, hier werden Budgets aufgerufen von 1,3 Milliarden Euro allein für dieses Jahr und 6 Milliarden Euro in 6 Jahren. Und das Parlament hat eine gewisse Kontrolle über diese Ausgaben, über das Budgetrecht. Aber hier brauchen wir einfach meines Erachtens noch mehr. Und witzigerweise sagt der Leiter der HERA dasselbe, dass wir hier noch mehr parlamentarische Kontrolle brauchen. Also ich glaube, jetzt müssen wir eben schauen, dass wir sozusagen, wir haben jetzt die Krise oder die Probleme der Krise identifiziert, Koordinierung verbessert. Jetzt müssen wir aber wieder schauen, dass wir sozusagen nicht, dass das Geld, was da reinfließt, auch sachgerecht genutzt wird.
Ja, um mal ein Thema anzusprechen, was ja gut gelaufen ist oder was zumindest gelobt wurde, war ja die gemeinsame Impfstoffbeschaffung, als dann die ersten Impfstoffe zugelassen waren. Ich habe jetzt das Gefühl oder aus Medienberichten den Eindruck, dass die Impfstoffe jetzt wieder eher national beschafft werden. Also Lauterbach spricht ja immer davon, ja, ich habe jetzt nochmal da und da Impfstoffe bestellt für so viel Millionen Impfdosen. Also hat man das jetzt wieder an die Länder zurückverlagert, diese Impfstoffbeschaffung, oder wie sieht das aus? Gibt es dann auch für die Zukunft jetzt so eine gemeinsame Beschaffungsstrategie, also über die Verbrauchsmaterialien jetzt, was Hygieneartikel angeht, hinweg, auch für Impfstoffe, dass man eben auch die kleineren Mitgliedstaaten mitnimmt und sagt, ja, also ihr habt halt schwierigere Konditionen zu verhandeln und das machen wir lieber auf EU-Ebene, dann kriegt ihr die besseren Preise und habt vielleicht auch einen besseren Zugang und seid nicht auf der Liste weiter unten, weil ihr eben für Pharmaunternehmen oder für die Hersteller nicht so relevant seid.
Auch hier, das dahinterstehende Konstrukt ist die freiwillige Zusammenarbeit. Ja, also man hat sich zusammengerafft, hat gesagt, so, wir müssen das jetzt hier sozusagen zentralisieren, damit es eben nicht zu diesen Unterschieden kommt und das natürlich auch Sprengstoff ist, sozialer Sprengstoff für die Europäische Union ist insgesamt. Und die Möglichkeit der gemeinsamen Beschaffung wird auch weiter forciert, aber die Mitgliedstaaten haben da immer noch sozusagen, sind am Lenkrad und haben die Kontrolle darüber, wie weit oder wie nicht weit das Ganze gehen soll. Also hier geht es immer noch im Kern um freiwillige Koordinierung, Zusammenarbeit und ein Verfahren, das das Ganze formalisiert.
Ja. Wäre es denn jetzt Ihrer Meinung auch sinnvoll, Sie hatten jetzt ein paar Instrumente genannt, dass man sowas wie so einige Infektionsschutzstandards, dass man die auch auf EU-Ebene regelt? Also ich gebe mal ein Beispiel, ich war jetzt mehrmals in den Niederlanden und in Frankreich mit dem Zug und da ist es dann so, in den Ländern gilt ja keine Maskenpflicht mehr und dann fährt man mit dem Zug über die deutsche Grenze und dann kommt eine Durchsage von der Bahn, so, jetzt in Deutschland gilt die Maskenpflicht, was einigermaßen absurd ist, wenn man vorher 2 Stunden ohne Maske im Zug saß und auf einmal sieht man sie dann in Deutschland auf und bei Flügen ist es teilweise ähnlich. Man steigt in Deutschland in den Flieger ein und dann braucht man entweder keine Maske oder eine Maske, je nachdem, welche Airline man nimmt. Und es ist halt super unterschiedlich und das ist ja für die Menschen extrem schwierig, sowas dann zu verstehen. Aber auch das Thema, jetzt im Moment haben wir mit den Impfungen gerade nicht so ein großes Problem, weil wir gerade keine akute Welle haben. Aber im Moment, also es ist ja oft so, dass dann immer die Frage ist, ja, wie viele Impfungen ist jetzt so der Basisschutz? Brauchen wir jetzt 2 Impfungen, brauchen wir einen Booster? Und dieses europäische Zertifikat, wie gilt das jetzt? Gilt das in Deutschland anders als in Spanien und so weiter? Gerade wenn viel intereuropäischer Verkehr stattfindet durch Reisen oder durch Geschäftstermine, durch Menschen, die grenzübergreifend arbeiten, dann muss es ja irgendwie doch schon so einen Mindeststandard an einheitlichen Regeln geben. Und würde es dann nicht auch Sinn machen, einige von diesen Sachen, die wirklich übergreifend geregelt werden sollten, dass man die auch an die Kommission abgibt?
Ja, wir sehen hier ein sehr komplexes Feld. Ich stimme Ihnen zu, dass die Politik hier auch verständlich sein muss, nachvollziehbar sein muss. Ja? Sonst verstehen wir Menschen natürlich nicht, warum ist das sozusagen 5 Meter vor der Grenze so und 5 Meter nach der Grenze so. Der Virus hat sich ja nicht geändert, ja, in den 10 Metern. Deshalb stimme ich Ihnen zu, dass es natürlich sinnvoll ist, einen einheitlichen Weg zu gehen. Wir hatten zum Beispiel die Diskussion, wie Sie es auch gesagt haben, wie lange die Zertifikate gültig sind. Ja, nach der letzten Impfung 6 Monate, 9 Monate und so weiter und so weiter. Aber auch hier sehen Sie das Problem, das Dilemma, in dem die EU steckt. Sie kann sozusagen die Mitgliedstaaten dazu an einen Tisch bringen und sagen, jetzt einigt euch bitte, lasst uns doch bitte eine unverbindliche Empfehlung aussprechen und gewisse Standards festlegen. Und mehr ist kaum möglich bei der Pandemiepolitik. Sie denken bitte dann auch noch daran, dass wir natürlich innerhalb Deutschlands auch noch diese Unterscheidung haben zwischen dem, was der Bund darf und dem, was die Länder dürfen. Zentralisierung ist für mich nicht immer sozusagen ausschlaggebend pro bei solchen Dingen. Aber Sie haben es selbst sozusagen angedeutet, damit gerade so eine langwierige Situation wie eine Pandemie gesamtgesellschaftlich weitergetragen werden kann, macht es natürlich Sinn, solche Dinge gemeinsam Standards festzulegen und sich dann auch daran zu halten, auch freiwillig, weil sonst, wir lesen die Tageszeitung aus anderen Ländern oder wir sehen es selbst im Zug und denken uns, ja, nach welchen Kriterien gehen wir denn hier vor? Also was die EU machen kann, sie kann stark appellieren, sie kann die Mitgliedstaaten sehr in diese Richtung versuchen zu bringen, sie an den Tisch zu bringen und sie sagen, lasst uns das bitte gemeinsam machen. Wenn wir strategisch drüber nachdenken, ja, dann stimme ich Ihnen auch zu, das wäre doch wiederum ein Punkt, den wir doch auf europäischer Ebene zumindest teilweise gut regeln können, wo wir sagen können, lasst uns gemeinsame Standards verbindlich definieren und dann ziehen wir sie auch durch und dann sind sie auch nachvollziehbar in ganz Europa. Mhm.
Ja, also aus meiner Bürgersicht würde ich natürlich sagen, es ist eher besser, wenn nicht zu viel zentralistisch geregelt wird und man eher freiheitliche Aspekte, ja, vor allem den Schutz der Grundrechte natürlich im Auge hat, und auf EU-Ebene hätte man das im Zweifel ja nicht, weil ja die Verfassungen ja unterschiedlich sind in den Ländern, zumindest punktuell. Aber ich denke mir halt, gerade bei dem Thema, das hatten wir ja gesehen jetzt die letzten 3 Jahre, man hat halt in den Ländern Landtagswahlen, man hat Bundestagswahlen oder beziehungsweise nationale Wahlen in den Mitgliedstaaten, und dann reagiert natürlich Politik auch auf die Bedürfnisse der Menschen vor Ort. Und die EU, sage ich mal, so als übergreifendes Konstrukt wird da dann nicht so wahrgenommen, dass sie vielleicht zu stark in die Grundrechte eingreifen wird. Auch Menschen, die gewählt werden wollen vor Ort und dann ganz andere Bedürfnisse haben. Aber gut, das ist nochmal ein anderer Aspekt.
Ja, und ich würde nur sozusagen noch die Dimension damit reinbringen bei der Zentralisierung. Ja, wenn wir sozusagen die EU-Ebene uns betrachten, gibt es ja auch noch 2 Arten sozusagen. Also wir können sozusagen der Kommission übertragen und alles der Kommission überlassen. Oder wir können solche Gremien wie den Gesundheitssicherheitsausschuss oder andere Gremien nutzen, wo die Mitgliedstaaten zusammenkommen und wo sozusagen das Ganze nochmal wenigstens eine Stufe näher sozusagen zum Einzelnen, zum Bürger ist. Und man sich dort sozusagen im Konsensverfahren eben auf einer Linie einigt. Und also es geht nicht darum, dass sozusagen alles diktiert wird, sondern wenn ich jetzt in diesem Punkt bei der Pandemiepolitik von Verschiebung von Kompetenzen gesprochen habe, dann geht es mir eigentlich eher darum, dass im Konsensverfahren in den Gremien aber dann verbindlich festgelegt wird, welche Standards wir nutzen, aber eben gemeinsam.
Ja, noch ein Aspekt zum Datenraum, der mir vorhin eingefallen ist. Es wäre ja sinnvoll, wenn diese ganzen Daten dann auch in Echtzeit verfügbar sind. Also jetzt aus heutiger deutscher Sicht natürlich komplett unrealistisch, aber wir haben ja nicht mal national einigermaßen Echtzeitdaten. Wir haben ja mindestens mal einen Verzug von 3, 4 Tagen am Wochenende, vielleicht eher mehr. Und so ein da war man immer relativ beeindruckt von dem Dashboard von der Johns Hopkins Universität, dass die sozusagen weltweit ziemlich aktuelle Daten hatten. Und das müsste ja auch ein Ziel sein von der EU, oder in der EU, dass man auch sehr aktuell auf Echtzeit mit Echtzeitinformationen arbeitet und dann auch darauf reagieren kann. Das sollte ja heute in den technischen Zeiten, wir hatten ja vorhin auch KI angesprochen, das sollte ja eigentlich möglich sein, dass man Dinge, die eigentlich jetzt auch gar nicht so unfassbar komplex sind, also wenn man jetzt mal nur die Inzidenzen nehmen würde als ein Parameter, sollte das ja eigentlich machbar sein.
Das wird auch, oder das ist sozusagen im Geiste des Datenraums auch schon mit drin oder in der Zielsetzung des Datenraums auch mit drin. Also weil wir hier unter Sekundärnutzung versteht sozusagen die Kommission hier nicht nur sozusagen die Forschung, die über Jahre Arzneimittel entwickelt oder ähnliches, sondern auch die Politikgestaltung. Also dass wir sozusagen nicht im Blindflug durch eine Gesundheitskrise gehen, sondern datengestützte Politik und Regulierung betreiben können. Und das ist tatsächlich auch mit drin. Wir haben natürlich hier, und das werden wir noch analysieren müssen, immer, wie Sie schon sagten, vorhin auch mit den Grundrechten, die Aspekte des Schutzes der Daten auf mannigfaltige Weise. Einmal sozusagen der inhaltliche Schutz, aber auch der IT-Schutz und so weiter. Wir werden also hier notwendigerweise auch mit Datengenehmigungen arbeiten müssen. Also da kann nicht jeder auf den Knopf drücken. Und schwupp ist es da. Aber Ziel ist es tatsächlich auch für die Politikgestaltung, auch für die Handhabung der nächsten Krise, Gesundheitskrise, solche Daten dann relativ schnell zusammenzubekommen.
Ja, ich habe noch eine Frage ganz kurz zum Thema Pandemie. Und zwar brauchen wir jetzt eine Rückverlagerung von Arzneimittelproduktion oder von, sag mal, so einer Art kritische Güter, die im Ausland jetzt primär hergestellt werden, weil es günstiger ist, die wir da hin verlagert haben. Gibt es auch Überlegungen der Kommission, das vielleicht hier wieder zu begünstigen, dass man sagt, wir brauchen bestimmte Produktionsstätten für bestimmte Medikamente oder Vorprodukte, die wir jetzt aus dem Ausland holen mussten und wo es Lieferkettenprobleme gab. Spielt das auch eine Rolle gerade aktuell in Überlegungen?
Ja, Sie haben ja unter dem Stichwort Autarkie oder Souveränität das politische Ziel, verschiedenste strategisch relevante Produkte, Güter, Stoffe zu sichern. Das geht über Chips und Halbleiter und Arzneimittelwirkstoffe wirklich sozusagen ganz auf ganz breiter Form. Ich glaube, dass wir, was wir zum Beispiel jetzt gerade tun in der Pandemie oder in der Pandemiepolitik und miteinander also auf EU-Ebene vereinbart haben, nämlich solche Dinge wie gemeinsame, kohärente Pläne aufzubauen, wie wir im Notfall agieren, wer wen etwas meldet und wie die Wege sind, uns pragmatisch jetzt gerade weiterbringen. Und die Rückführung von Arzneimittelproduktion ist etwas, was, glaube ich, extrem schwierig sein wird und wir genau durchdenken müssen im Endeffekt. Ja, also das ist etwas, da müssen wir uns nochmal ein bisschen ausführlicher unterhalten drum.
Ja. Ja, ist ja eigentlich eher auch ein ökonomisches Thema, wo man gucken muss, einfach Kosten-Nutzen-Abwägung, wollen wir uns das leisten, in welchem Umfang wollen wir uns das leisten?
Genau, gleichzeitig sind wir natürlich sozusagen aber auch in einer sozusagen globalen Welt, in dem wir globalen Handel eigentlich auch forcieren wollen, auch unterstützen wollen. Es ist ein schwieriges Feld und wie wollen wir es machen? Wir wollen Subventionen dann wahrscheinlich möglicherweise dafür in die Hand nehmen. Da geht es um sehr viel Geld und dann müssen wir ökonomisch schauen, ob das wirklich eben sinnvoll ist oder nicht.
Ja, gibt ja gute Gründe, warum man Masken in Asien nähen lässt und nicht zu den Stundenlöhnen, wie sie in Deutschland ja anfallen. Das hatten wir ja gesehen, das hatten ja viele Modelabels, europäische Modelabels, dann angefangen auch Masken zu nähen. Aber natürlich, wenn ich mir von Armani die Masken nähen lasse, kriege ich die halt nicht dann für 10 Cent das Stück. Das liegt ja auf der Hand. Von daher ist es ja, also hat ja ökonomische Vorteile einfach, weltweite Arbeitsteilung zu nutzen. Das ist ja klar. Zum Abschluss noch, was gibt es denn jetzt für Handlungsempfehlungen, ganz kurz, die Sie an die EU-Kommission geben würden, um diese drei Impulse zu realisieren? Oder gibt es da überhaupt schon konkrete Ideen, was man für Handlungsempfehlungen gibt?
Im Hinblick auf die drei Impulse, die wir gegeben haben, können wir sozusagen ja bei einem Vollzug melden und bei HTA, bei den gemeinsamen klinischen Bewertungen, da ist Vollzug gemeldet, der ist sozusagen abgeschlossen. Was die Digitalisierung angeht, da werden wir wahrscheinlich noch 10, 15 Jahre keinen Vollzug melden können, weil uns das ist natürlich ein strategisches Thema, das nicht nur im Gesundheitsbereich, sondern auch in allen, fast allen anderen Politikbereichen zukünftig darüber entscheiden wird, über Wohlstand, Nachhaltigkeit und Freiheit. Ja, da werden wir also noch sehr lange drüber sprechen und streiten müssen, gegebenenfalls. Wenn ich jetzt sozusagen rein gesundheitspolitisch nochmal schaue, worauf die Kommission sich im Rahmen dessen, was sie machen kann, konzentrieren sollte, würde ich sagen, sie sollte sich jetzt auch noch anderen dringenden gesundheitspolitischen Themen widmen, zum Beispiel den Kampf gegen Antibiotikaresistenzen. Das ist so ein bisschen untergegangen während der Pandemie, ist aber auch ein ganz wichtiges Thema. Es ist auch teilweise ein technisches Thema, ja, also wo es darum geht, wo setzen wir Antibiotika ein, wo haben wir Reserveantibiotika, welche Mechanismen können wir entwickeln, damit wieder neue Antibiotika entwickelt werden. Das sind zwar sehr technische Details, aber ich glaube, hier kann tatsächlich wieder ein Nutzen generiert werden für ganz Europa. Und sozusagen die Diskussion darüber, wie die EU-Verträge sozusagen in Zukunft aussehen sollen, das sollte sich die Kommission sozusagen mal zurückhalten und sich sozusagen jetzt dem europäischen Arzneimittelrecht widmen und Antibiotikaresistenzen und Arzneimittel für seltene Krankheiten jetzt forcieren und ihre Kraft da reinstecken.
Jetzt gab es auch immer Widerstände von einzelnen Mitgliedstaaten, die haben es vorhin mal genannt. Frankreich und Deutschland hatten bei diesem HTA-Thema so ein bisschen gebremst. Was gäbe es denn jetzt insgesamt für Argumente an die Mitgliedstaaten, dass sie vielleicht an einigen Punkten auch beim Thema Gesundheit ein bisschen mehr Souveränität noch abgeben an die Kommission?
Ich glaube, dass wir hier ganz konkret und differenziert eben immer schauen müssen. Es wird so sein, dass die Mitgliedstaaten an ihren Kompetenzen auch stark politisch festhalten werden. Ist auch nachvollziehbar und auch in Ordnung. Nur wir müssen sozusagen schauen, dass wir gemeinsam ehrlich identifizieren, was wir ändern wollen. Und diese Krisenfälle oder diese grenzüberschreitenden Krisenfälle sind, glaube ich, etwas, wo wir uns jetzt inzwischen in allen Mitgliedstaaten einig sind, dass wir da zusammen vorgehen müssen. Also es gibt keine pauschale Möglichkeit, glaube ich, und es ist auch nicht sinnvoll, pauschal zu sagen, Gesundheit gehört in den Kompetenzkatalog der EU. Das ist natürlich sozusagen keine leichte Antwort. Aber wir müssen wirklich ganz konkret gucken, welche Bereiche müssen wir auf europäischer Ebene, und dann müssen wir das forcieren. Anders oder sagen wir, so kommen wir weiter, meines Erachtens, ganz pragmatisch.
Ja, einige sehr große langfristige Themen auf EU-Ebene. Sehr spannend, wie es da weitergeht. Und wir wissen ja, die Mühlen der Politik, die mahlen sehr langsam. Lieber Dr. Stockebrand, vielen Dank für die Anwesenheit hier, für unser Gespräch im Gesundheitsmarkt-Podcast und bis demnächst.
Ich danke Ihnen vielmals, Herr Köbe. Auf Wiedersehen.